Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen. Der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu dir, Herr. Du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir, und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen. Die Fluten umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wanden sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge. Und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Du aber, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf niedrige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken.
Letzte Woche war zu lesen, und ich will die Quelle auch nennen, im Internet, dass laut einer Studie 44% der Erwachsenen, das ist etwas weniger als die Hälfte von den Anwesenden hier, das Kuscheltier ihrer Kindheit noch besitzen. Das geht ja noch. 34%, jeder Dritte hier, es jede Nacht mit ins Bett nehme. Was stimmt nicht mit euch da draußen? Also 34%, das fand ich jetzt schon hoch. Ich habe kurz recherchiert, ob diese Studie wirklich stimmt oder ob es die gibt und so. Man findet, ich weiß nicht, welche Studie da gemeint war. Das war so faktastisch, oder wie heißt das? Ja. Aber es gibt solche Studien tatsächlich, man findet welche. Zum Beispiel das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen hebt dort in einem langen Artikel bei BR Online auf jeden Fall die Bedeutung von Kuscheltieren für Kinder, also während dieser Kindheitszeit, hervor und erwähnt dort auch, dass circa die Hälfte der Erwachsenen dieses Kuscheltier noch besäßen. Und in der Süddeutschen 2014 habe ich gefunden, die wenigsten Menschen geben es öffentlich zu, aber erstaunlich viele teilen das Bett mit einem Gefährten aus Plüsch. Jeder 7. Erwachsene verreist mit seinem Kuscheltier, wie eine repräsentative Umfrage bei 1100 Deutschen ergeben hat. So. Jeder 7. verreist mit ihm. Da haben einige von uns ein süßes Geheimnis. Das ist meines. Ich verreise nicht mit ihm. Aber das ist tatsächlich das Kuscheltier meiner Kindheit. Ja, ich habe ihn auch noch. Und er sitzt nicht weit von meinem oder unserem Bett. Ich bekam ihn als Nulljähriger. Und er ist so alt wie ich. Und ihn jetzt zu entsorgen, das wäre einfach irgendwie niederträchtig. Also besitze ich ihn. Ich kann mich allerdings ehrlich gesagt keiner innigen Beziehung mit ihm erinnern. Vielleicht liegt das daran, dass er, also heute ist die Kuscheligkeit weg. Vielleicht war es, wenn es damals schon so war, das ist mehr so Drahtbürsten-Kuscheligkeit. Aber immerhin, also er darf nicht in meinem Bett übernachten, aber er ist noch da. Er hat keinen Namen. Irgendwann kam dieser Pulli dazu, ich weiß nicht wann. Man muss ja kein Psychologe sein, um zu verstehen oder zu erahnen, warum Kuscheltiere für Kinder wichtig sind und dass sich manchmal sogar noch irgendwie so eine emotionale Bindung bis ins Erwachsenenalter daraus ergibt. In der Kindheit waren das diese kleinen Gefährten. Das waren Leute, das waren emotionale Begleiter beim Einschlafen und beim Aufwachen. Es waren Tröster, wenn das Leben schwer war. Es waren Wesen, die Sicherheit gaben, wenn eine Herausforderung auf uns zukam. Dann nahmen wir es mit. Diese kleinen Begleiter haben das Schöne auch schöner gemacht. Also was wirklich schön ist, da wollten wir das Kuscheltier auch dabei haben. Es waren Spielpartner beim Aufarbeiten von Erlebnissen. Es waren Gesprächspartner für Reflexionen. Kuscheltiere. Habe ich mir alles nicht ausgedacht, steht alles in dieser Studie. Irgendwie gaben diese freundlichen Gefährten kleinen Menschen das Gefühl von Geborgenheit. Wir waren nicht alleine. Und dieses Gefühl oder dieses, sagen wir mal mehr, dieses Bedürfnis nach Geborgenheit, das ist auch in Erwachsenen noch vorhanden und offensichtlich sogar immer noch, bei manchen von uns, mit diesem Stofftier verbunden. Besonders nachts, wenn du dich von der Welt zurückziehst und friedliche Ruhe suchst und in Traumwelten singst. So, als ich das letzte Woche über Kuscheltiere im Internet gelesen habe, da war ich, und vor allen Dingen, dass sich diese Kuscheltiergeborgenheit irgendwie sogar ein bisschen ins Erwachsenenalter irgendwie so Fäden zieht, uns verbindet, da war ich irgendwie seltsam an Jona erinnert. An die zweite Episode seiner wundersamen Reise. Und vielleicht versteht ihr während dem, was ich sage, dann so ein bisschen den Zusammenhang. Was der Zusammenhang zu dieser alten Tapete und diesen Fischen ist, man kann sich's denken, wir fanden es einfach auch irgendwie heimelig. Ich gehe wieder so Satz für Satz durch diesen zweiten Teil der Geschichte. Ich versuche wieder, die Geschichte selbst zu Wort kommen zu lassen. Und ihr hört einfach euch in die Geschichte rein, schaut euch in dieser Geschichte um, schaut, ob sie euch irgendwie erreicht. Was bisher geschah, Corinna hat es eben schon kurz angedeutet, Jona bekommt einen Auftrag von Gott, nach Ninive zu gehen und denen das Gericht anzukündigen. Er macht sich aber nicht nach Osten auf, sondern schnurstracks nach Westen. Auf einem Schiff wird seine Flucht dann deutlich abgebremst durch einen Sturm, den Gott kommen lässt. Dieser Sturm lässt das Schiff fast sinken. Und der verstummt erst, als ihn die Seeleute dann über Bord werfen. Und da standen wir am Ende der letzten Predigt und jetzt geht es mit Kapitel 2 weiter. Und ich lese jetzt die Sätze immer noch mal vor, allerdings jetzt nach der Luther-Übersetzung. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Wir kommen jetzt zu dem Teil der Geschichte, der den vielen Erwachsenen am meisten Mühe macht in dieser Erzählung. Weil wir natürlich sagen, geht doch nicht, irgendwie 3 Tage, 3 Nächte, überlebt doch keiner. Das Verschlucktwerden überlebst du nicht, der kaut ja vielleicht vorher nochmal kurz. Und wenn nicht, dann überlebst du die 3 Tage da drin nicht. Leute, die die Geschichte retten wollen, sagen dann manchmal, ja, war eben ein Wunder. So. Da kann man natürlich sagen, ist natürlich ein wenig schlagkräftiges Argument, so, für denjenigen, der sagt, ey, mit der Geschichte habe ich Mühe. Kinder haben einen anderen Zugang zu dieser Geschichte. Zumindest in der Lebensphase, wo die Welt für sie sowieso noch zauberhaft ist und voller Wunder. Kinder verstehen das Schöne an dieser Geschichte, wo ein Mensch in einem Fisch sitzt. Im Bauch eines großen Fisches, 3 Tage lang. Der sitzt da, der ist gerettet und irgendwie natürlich auch wieder nicht. Der ist in so einem Fisch-U-Boot unterwegs. Das kann er nicht selbst steuern, aber da drin ist er schon auch irgendwie auf eine komische Weise sicher und sehr unsicher gleichzeitig, tief unter der Oberfläche. Kinder denken wahrscheinlich, das ist irgendwie auch ein netter Wal. Ist gar kein Wal, aber egal. Netter Fisch. Kinder wissen, wie großartig diese Geschichte ist. Irgendwie steckt da was drin, und das haben auch so manche Erwachsene schon gemerkt, was Menschen zu allen Zeiten an etwas erinnert, was sie kennen. In dieser Szene, wo einer in einem Fisch sitzt, das erinnert Menschen an etwas, was sie kennen. Etwas Existenzielles, etwas, was hiermit zu tun hat. Mit Geborgenheit beziehungsweise Verlorenheit. Denkt euch mal in diese Geschichte rein und vergesst die Frage, ob das denn so passiert sein kann. denn sonst verpasst ihr das Schöne der Geschichte. Okay, da ist also einer in seinem Konflikt mit Gott ans Ende dieses Konfliktes gekommen, ans Ende seiner Flucht vor Gott. Er ist, man könnte sagen, er ist gescheitert, er hat aufgegeben. Er hat nicht klein beigegeben, dann hätte er nämlich einfach umkehren müssen und sagen, ja, ich gehe jetzt nach Ninive. Das hat er nicht gemacht, sondern er ging über Bord. Aber man könnte vielleicht sagen, hey, okay, wenn du stärker bist, Gott, dann gehe ich eben an dir zugrunde. Schmeißt mich über Bord, machen Sie dann. Er fällt und er geht unweigerlich, in seinem Konflikt mit Gott unweigerlich unter. Und dann verschluckt ihn ein Fisch. Man kann sich ja fragen, ist das jetzt eigentlich Glück oder Pech, dieses Ereignis? Ist das seine Rettung? Sein mächtiger, wütender, göttlicher Freund, wenn man so will, mit dem Sturm und so, der steckt hinter diesem Fisch, keine Frage. Der Text sagt, dieser Fisch sei von Gott geordert, quasi, geschickt. So, also Gott, in dieser Geschichte schiebt Gott riesige Meerestiere rum, wie so Schachfiguren in einem Spiel. Das ist wohl auch für Jona klar. So, das ist keine Frage, warum das jetzt gerade passiert. Aber ist das für Jona Rettung? Oder ist das nochmal ein weiterer Schlag obendrauf? So könnte man das ja auch verstehen. Ne? Gott lässt mich noch nicht mal in Ruhe ertrinken hier, absaufen, untergehen. Der schickt noch einen Fisch, um mich langsam zu verdauen. Ist dies Rettung oder ist das Unglück? Die Geschichte sagt das nicht so ganz klar. Es geht eher Richtung Rettung, hat man den Eindruck, aber es bleibt so ein bisschen ambivalent, vielleicht absichtlich. Klar ist, okay, Jonas Weg ist noch nicht zu Ende, es geht noch ein bisschen weiter, also mit dem ins Wasser fallen ist noch nicht Ende. Es geht noch ein bisschen weiter, aber natürlich auch nicht mehr für lang, so ein Fisch. Seine Lage ist ja fast skurril, die ist skurril, die ist fast komatös, könnte man sagen. Abgeschiedener von allem kann man ja nicht sein, ne? Oder ja, vielleicht noch auf dem Mond oder irgendwo, aber abgeschiedener als so. Ich stelle mir vor, lasst euch einfach auf die Story ein, wie wenn sowas möglich wäre. Die Geräusche der Welt, die hörst du und die dringen kaum noch zu dir durch diese dicke Fischhaut da, ne? Der ist, für die Welt ist der weg, der Jona. Der ist, für die Welt ist der weg. Wird dann auch irgendwann so kommen, dass er tatsächlich weg ist. Nicht ganz so schnell, denn jetzt ist er noch da. Im Moment ist er noch da. In dieser Kapsel da. Abgeschieden von der Welt, aber irgendwie gleichzeitig in der Hand von Gott wie vorher noch nie. Also seine Aktivität ist nun völlig zum Erliegen gekommen. Gott hat das völlig in der Hand. Der ist festgesetzt gegen den eigenen Willen in Gottes Willen, wenn man so will. Und wie man Jona bis jetzt kennengelernt hat in der Geschichte, müsste er ja eigentlich durchdrehen da drin vor Stinkwut, in dieser göttlichen Umklammerung, wenn man das so will. Der ist ja Jona gefolgt, ne, und hat ihn nicht wegrennen lassen. Und jetzt ist es, wie wenn er ihn so geschnappt hätte. Und jetzt habe ich dich und jetzt lasse ich dich nicht los. Der müsste doch eigentlich durchdrehen in dieser Umklammerung. Aber der zweite Satz geht so: Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Es ist komisch, dass jetzt Jona plötzlich anfängt zu beten und sogar Gott wieder sein Gott genannt wird. Also ganz unten in dieser Gummizelle, wo es echt jetzt keinen Ausweg mehr für ihn gibt, braucht er nicht mehr drüber nachdenken, da kann er sich irgendwie Gott wieder zuwenden. Irgendwann, wie ist diese Kapitulation für ihn in diesem Fisch? Das ist noch was anderes als das Ende. Es ist irgendwie auch ein Anfang. Wie lang der Anfang geht? Aber zumindest fühlt sich Jona wieder gehört. Der nächste Satz lautet so: Und Jona sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Es ist übrigens auffällig, das wird in den Kindergeschichten nicht so rüberkommen, aber es ist auffällig, dass die Worte, mit denen Jona betet, dass das vorformulierte Worte sind. Das sind nicht spontane Worte, das klingt wie ein Psalm, wie ein Gedicht. Und diese Worte passen auch nicht hundertprozentig auf seine Situation. Man könnte vermuten, dass sie einst vielleicht, also das, was Jona jetzt da betet, einst vielleicht gar nicht zur Geschichte gehört haben. Ja, also der betete da und dann kommt schon und der Fisch spie ihn wieder aus. So. Und dass man das da reingesetzt hätte, zusammengebaut aus Textbausteinen, die man in den Psalmen findet und so. Kann man vermuten, dagegen spricht allerdings, dass der schöne Aufbau, das habe ich letztes Mal erklärt, mache ich jetzt nicht nochmal, aber dieser schöne Aufbau des Jona-Buches, der wäre dann kaputt. Wenn man das einfach rausnimmt. Vielleicht gehören diese Worte halt doch schon immer zu dieser Geschichte, aber es sind auf jeden Fall Worte, wie man sie eigentlich in einem Gottesdienst betet. Worte, die in viele Situationen passen. Worte, die deine Worte sein könnten. Dass der Erzähler der Geschichte wählt diese Worte bewusst als vorformulierte Worte. Die kann jeder sagen. Die kannst du auch sagen, selbst wenn du nie am Fisch sitzt. Das passiert ja nicht. Aber das könnten auch deine Worte sein. Es geht da drin in diesen Worten um die Erfahrung eines Menschen, der in ganz tiefer Dunkelheit erlebt hat oder erlebt gerade, hier bin ich am Ende und da bist du und du bist da und du hörst mich. Mein Gott, du hörst mich. Ich kann wieder du zu Gott sagen. Obwohl ich eigentlich am Ende bin, ist das noch nicht das Ende. So ein Gebet ist das. Obwohl, ich kann du zu Gott sagen, obwohl es stimmt, dass Gott verantwortlich ist für meine Situation. So geht es nämlich dann weiter. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gegenüber mich. Also eigentlich haben ihn ja die Seeleute reingeworfen, ne? Und das war eigentlich auch Jonas Idee und überhaupt war der ganze Flucht Jonas Idee. Und doch sagt er, ja, du warfst mich in die Tiefe, Gott. Es sind deine Fluten, deine Wellen, deine Elemente, die schlagen über mir zusammen. Und Jona hat recht damit. In dieser ganzen Geschichte ist Gott immer völlig übermächtig. Jona ist in dieser Geschichte nicht frei zu tun, was er will. Er ist nur frei zu tun, was Gott will. Frei ist er sonst null. Der ertrinkt, wenn man so will, an der Welt, die Gott in der Hand hat. Der scheitert an dem, was Gott offensichtlich will. Deswegen sagt der Gott, das sind deine Wellen hier. Und doch erkennt er, hat er sich in diesem Gott getäuscht. Ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Ich dachte, mit mir ist es vorbei. Ich dachte, du machst mich jetzt platt. Ich dachte, ich komme nie wieder in deine Nähe, dahin, wo wir uns früher getroffen haben, als wir noch Freunde waren. Ich dachte. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Das muss irgendwas anderes als Schilf heißen, ehrlich gesagt. Also da unten gibt es nicht Schilf, ne? Aber egal. Tang. Ich sank hinunter, das ist so schön formuliert, ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir. Also Ende, aus. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Aber du. Ich dachte, aber du. Das ist schön, wenn man das sagen kann. Ich dachte, aber du hast mich rausgezogen, hast mich nicht untergehen lassen. Ich war dir nicht egal. Und man beachtet, das betet er, oder er sitzt ja immer noch in diesem Fisch. Also, es ist ja noch nicht so wirklich Rettung. Trotzdem kann er wieder Danke sagen. Als meine Seele in mir verzagte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. So, ich habe das jetzt so stückchenweise gelesen. Vielleicht merkt ihr trotzdem, dass das nicht hundertprozentig auf seine Situation passt. Also man würde ja fragen, wann hat er das jetzt gebetet eigentlich? Während er untergeht, betet er zu Gott und dann kam der Fisch und hat ihn gerettet. Aber beten tut er jetzt eigentlich erst. In dieser erzwungenen Auszeit. Und gerettet ist er ja eigentlich auch noch nicht. Es kommt ja erst noch. Wir wissen, wie die Geschichte zu Ende geht, aber kommt ja eigentlich erst noch. Also dieser vorformulierte Text, der passt nicht 100 pro. Aber dann einfach zu sagen, naja, lassen wir ihn weg, ist Quatsch, weil wir sind nicht die Ersten, denen auffällt, dass er nicht hoch und 100 pro passt, der diesen Text entwickelt hat, der wusste das auch schon. Vielleicht ist das ja so, dass man in so Dunkelheiten, dass es da einiges durcheinander geht und nicht so klar zu trennen ist. Zeiten von Angst und mitten da drin Zeiten, wo du dich schon geborgen fühlst. Du siehst Gott als Urheber all dieses Unglücks und gleichzeitig sprichst du ihn als Retter aus all diesem Unglück. Und er ist das irgendwie beides. Tod und Leben vermischen sich da. Gott suchen und in dem Suchen Gott schon finden irgendwie. Aber nicht so finden, dass die Suche jetzt vorbei wäre und dass jetzt alles gut ist. Da geht vielleicht einiges durcheinander. Vielleicht, wenn ihr sowas Ähnliches mal erlebt habt, war das bei euch so. Diese drei Tage da, im Fischbauch, im Gestank der Eingeweide, im Dunkel der Menschenvergessenheit, im Ausgeliefertsein, das ist eine Zeit der Umformung. Und mein Anliegen wäre, dass ihr vielleicht in euren eigenen Leben so dunkle Zeiten als solche begreifen könnt. Zumindest gibt es eine Chance dafür. Das macht nämlich was mit dem Jona. Aus so einer Tiefe tauchst du nicht auf und bist derselbe wie vorher oder dieselbe. Wenn du auftauchst, denn das ist dann, wenn du drinsteckst, noch überhaupt nicht garantiert. So eine bittere Erfahrung, ich weiß nicht, ob wir die alle irgendwann so auf diese harte Tour machen, aber diese Erfahrung, das Leben trägt mich nicht. Man kann da drin untergehen. Und nach dem Regen kommt nicht einfach immer irgendwann wieder die Sonne. Und der Satz, wie geht der, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ja, das ist ein schöner Satz, mehr ist das nicht. Wenn du das mal merkst durch eine Erfahrung, dass es wirklich weit runtergehen kann im Leben. So eine Erfahrung, die ein Kind erlebt, wenn es merkt, ey, das ist trügerisch, die Geborgenheit hier, des Kuscheltiers. Oder wenn ein junger Mensch merkt, der liebe Gott, der beschützt mich gar nicht so zuverlässig, wie man hoffen könnte. Die Erfahrung, dass Gott nicht immer die Guten belohnt und die Bösen bestraft, das fänden wir ja schön, weil wir uns immer zu den Guten zählen. Den gibt's wohl so gar nicht. Diese Erfahrung formt dich um. Du verlierst die Geborgenheit, das Urvertrauen, wenn du es mal hattest. Aber gleichzeitig, ich sage jetzt mal können, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Bei Jona ist es so und vielleicht bei dir auch. Gleichzeitig kann so eine Erfahrung von tiefer Dunkelheit zu einer werden, wo du nicht nur was verlierst, sondern auch was Neues gewinnst. Etwas findest. Jemand, der dich trägt, aber weniger kuschelig. So. Dafür vielleicht nicht so scheinbar nur. Du verlierst diese Geborgenheit, in der die Welt in Ordnung ist und Gott dein großer Beschützer ist, die verlierst du, aber du findest eine Geborgenheit. Aber das ist jetzt eine andere Geborgenheit. Die ist, ich habe gedacht, das ist so ein bisschen so eine schonungslose Geborgenheit. Äußerlich ist die manchmal ganz schön unsicher, aber dafür ist innerlich etwas sicherer geworden. Hier kommt nämlich jetzt ein komischer Satz. Bei Luther lautet der so: Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Das ist ein belehrender Satz, plötzlich ein belehrender Satz. Ne? Also er betet ja eigentlich, aber eigentlich soll das ja eine Botschaft an uns sein. Aber gut, von einem, der ganz unten ist, lässt man sich auch mal was sagen. Der Satz meint, verlass dich nicht auf das, was nicht da ist, das Nichtige, was es gar nicht gibt. Eigentlich steht da die Nichtse, Götter sind gemeint, Götzen irgendwie, die Nichtse. Die Götter, die keine sind. So, hält man sich an das, was nicht hält, verliert man oder verpasst man das, was halten würde. Und das, was halten würde, Luther nennt das Gnade, man könnte das Wort auch mit Treue übersetzen, gemeint ist die Gnade oder die Treue von Gott. Die verliert man, wenn man sich an das hält, was nicht hält. Denn das erlebt Jona ja in seinem Untergang. Weg geht der nicht, dieser Gott. Dachte ich zwar, tut er aber nicht. Der bleibt. Wenn auch weniger kuschelig als der Teddy von früher, aber hartnäckig ist er, dieser Gott. Einen kuscheligen Gott wirst du irgendwann verlieren, weil er gar nicht existiert. einen kratzigen und dafür echteren, den kannst du vielleicht finden. Und jetzt denkst du vielleicht, so einen will ich aber gar nicht, kann mir gestohlen bleiben, so ein Kratzgott, so ein Gott, der einen Mensch zur Umkehr zwingt, indem er ihn in so einem Fisch einsperrt oder sonst wo, im Dunkeln, ne? Kann sein, dass du das denkst. Wir verlieren im Moment gerade, weil wir in das Kapitel 2 so tief einsteigen, die Message des ganzen Buches aus dem Blick. Das geht auch nicht anders. Die kommt auch erst bei Kapitel 4 durch. Ich werde sie deshalb auch jetzt nicht verraten. Aber dieser kratzige, unbequeme Gott ist auf jeden Fall nicht der Hardliner-Gott. Er kommt einem allerdings manchmal so vor. Und im zweiten Kapitel darf das noch so sein. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen, Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Jetzt ist er raus. Manche sehen in diesem Fischbauch da so eine Art Gebärmutter. Ja, kann man machen, wenn man auf so schwurbeliges ESO-Zeug steht. Auf jeden Fall ist Jonas Fischerlebnis tatsächlich eine Erfahrung von Tod und Auferstehung, jedenfalls fast, ja, von Sterben und Neugeburt. Nahtoderlebnis, könnte ich ja fast sagen. Also, was blüht einem sonst in einem Fisch? So, und Jesus mochte diese Geschichte, also mochte, das lege ich ihm jetzt ein bisschen in den Mund, aber er hat sie zumindest mehrmals erwähnt und sich auf diesen Jona bezogen und er sagt, spricht da mehrmals vom Zeichen des Jona. Ihr bekommt nur das Zeichen des Jona, sagt er. Und zweimal meint er mit diesem Zeichen offensichtlich sein eigenes Sterben und Auferstehen. Ja, am dritten Tag. Jesus vergleicht sich mit einem Jona, der untergeht und zurückkommt. Bei Jona verändert zurückkommt. Und vielleicht ist das ja irgendwie auch schön zu wissen, dass Jesus sozusagen sagt, ich war da auch schon, so im Dunkeln war ich auch schon, da wo du vielleicht gerade bist. So, ich komme langsam zum Schluss. Wenn man als glaubender Mensch lebt oder als Glauben, du bist ein Mensch, der glauben will, dann ist das leider keine durchgehende Erfahrung von Geborgenheit bei einem kuscheligen Gott. So gern ich das jetzt verkünden würde, aber das ist nicht so. Ich nehme an, ich fürchte, und vielleicht ist das ja auch was Gutes, glaubend leben ist eher eine Erfahrung von Sterben und Auferstehen, vielleicht sogar immer mal wieder. Und darin verändert werden und erwachsen werden. Das ist nicht immer so dramatisch, aber Spaß macht es trotzdem nicht. Man muss nämlich vertraute Gottesbilder und manchmal auch andere Dinge, auf die man vertraute, andere Götter, Nichtse, Sachen, wo man sich verlassen hat drauf, die haben einen enttäuscht, die muss man irgendwann loslassen und das tut immer weh. Es fühlt sich an wie untergehen. Manchmal aber, manchmal sogar ganz unten, findet man wieder was, kann wieder beten, anders als vorher. Man merkt, ich dachte, jetzt bin ich dich los, aber du bist geblieben. Nur verändert hast du dich. Oder mich. Hat Jona sich verändert? Ja und nein. Ganz so simpel ist die Story dann doch nicht. Er ist jetzt zumindest bereit, nach Osten zu gehen, statt nach Westen, das ist auch gut. Aber ihr werdet im dritten und vierten Kapitel merken, seine Freundschaft mit Gott, die ist spätestens in Kapitel 4 wieder spannungsgeladen. Also er ändert seinen Weg, ja. Seine Beziehung zu Gott ändert sich auch. Aber Jona ist schon auch immer noch Jona. So, er ist nicht einfach der Alte, aber ein bisschen halt schon noch. Und so ist das im echten Leben ja auch. Das war Episode 3, nein 2, zwei weitere Folgen noch. Ich spreche noch ein Gebet. Vater im Himmel, wir beten jetzt für alle die gerade in so einem dunklen Tal sind und man sieht da keinen Ausweg und man hat das Gefühl, es hört einen keiner und man ist abgeschnitten von den anderen. Und für die sowas erlebt haben und denen das Glaube echt erschwert hat, bitte dich, dass du ihnen und uns, wenn es uns selbst so geht, hilfst, dich darin zu erkennen. Wenn nötig, dann ändere unser Bild von dir. Aber lass uns erleben, dass du uns nicht alleine lässt, dass du hartnäckig da bist. Wenn sich das kratzig anfühlt, dann wollen wir das auch akzeptieren. Danke, dass du Gott bist und deine Geschichte mit uns schreibst. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.